Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Gemeinsam mit unserem Gast heute besucht uns die Direktorin der Hochschule der Darstellenden Künste Ernst Busch, kurz die Busch in Berlin, die vielleicht prägendste Schauspielschule in Deutschland, aber auch Regie, Puppenspiel, Tanz kann man da studieren. Herzlich willkommen, Dr. Anna-Luise Kiss.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Das ist noch gar nicht so lange her, Frau Kiss, dass bei Buschs alle unter einem Dach sind. Die ganzen darstellenden Künste, viele Jahre war man über die Stadt verteilt. Nutzen wir das in Gedanken doch mal für einen kleinen gemeinsamen Spaziergang über die Flure. Sie gehen da morgens einmal eine kleine Runde und wenn Sie da gehen und vielleicht auch mal die eine oder andere Tür aufmachen, was hören Sie, was sehen Sie da?
Also wenn ich reinkomme auf unseren neuen Campus in Berlin-Mitte, dann treffe ich zuerst Studierende von Spiel und Objekt, die arbeiten an irgendwelchen besonderen digitalen Konstellationen. Dann gehe ich vielleicht auf die Terrasse, unseren Innenhof. Da höre ich dann Schauspielstudierende, die einen Text durchgehen. Daneben sitzen Regiestudierende, die über einen Text sich beugen mit den Dramaturgiestudierenden. Dann gehe ich vielleicht auf die Bühne unten und sehe Choreografiestudierenden, die sich aufwärmen, weil sie gerade eine tolle Performance vorbereiten. Dann summt es im zweiten Stock oder ich höre das Geklirre der aus dem Fechtsaal. Und ich gehe weiter noch in den Puppenfundus und sehe dort Studierende, die sich Puppen aussuchen.
Frau Kiss, will man dann überhaupt noch an den Schreibtisch?
Eigentlich nicht, natürlich nicht. Aber das ist wirklich wunderschön, da an diesem Schreibtisch zu sitzen, in der Busch, die Fenster aufzuhaben und die Türen und diese Kunst Töne um sich herum zu haben.
Anna-Luise Kiss ist unser Gast, Direktorin der Ernst Busch Hochschule in Berlin, die Hochschule der Darstellenden Künste. Eben hat sie uns ein bisschen mit über den Flur genommen. Sie leitet diese Hochschule. Sie haben also am Schreibtisch auch viel mit Gremien, mit Drittmittelwerbung, mit Management zu tun. Wie oft gönnen Sie sich so einen Spaziergang über die Flure in die Sinnlichkeit, in die Werkstatt von Kunst?
So oft es irgendwie geht. Weil das ist sozusagen der Fluid oder das Benzin für meine Arbeit. Sonst wüsste ich ja gar nicht, wofür ich das mache. Also ich versuche wirklich möglichst viel auch von den Vorspielen, von den Vorsingen unserer Studierenden mitzubekommen. Sowohl bei uns im Haus wird ja viel gespielt, als auch an den Theatern. Also so viel es irgendwie geht.
Und was ist ein Direktorinnen-Normalarbeitstag? Wie sieht der aus?
Also diese Woche kann ich sagen, 5 Uhr morgens aufgestanden, ungefähr 200 E-Mails beantwortet, danach von morgens bis abends Termine, ein paar Feuer gelöscht, Emotionen rausgenommen aus bestimmten Vorgängen, viele nette Gespräche geführt, Strategien besprochen.
Feuer gelöscht in Form vom Theaterkrach oder wie?
Ja, da kann ich jetzt nicht so ins Detail gehen.
Okay. Also
man ist eine kleine Feuerwehrfrau manchmal auch. Mhm. Und dann abends noch ein bisschen sich was angucken dürfen. Das ist ja auch das Schöne an dem Beruf, dass ich eben vieles sehen kann, was wir gerade besprochen haben. Und dann ist Teil meiner RektorInnen-Realität, dass ich abends aufs Sofa falle und fix und fertig bin.
Mhm. Von der Feuerwehrfrau nochmal dazu, dass Sie auch in gewisser Weise ein Unikum sind, Frau Kiss. Sie sind eine ausgewiesene Kulturwissenschaftlerin und Managerin mit Schauspielerfahrung beim Fernsehen. Aber so einen richtigen Theater-Background, den haben Sie eigentlich nicht. Und so waren auch einige überrascht, als Sie Direktorin wurden. Aber Sie sind eben von Hochschulmitarbeitern gewählt worden, was ja immer ein Vertrauensvorschuss bedeutet, als wenn man eine Funktion nicht gewählt wird, sondern anderen vor die Nase gesetzt wird, wie ja meistens üblich. Was meinen Sie, drehen wir es mal rum, Frau Kiss, warum wollten die Buschs, jetzt sage ich es mal so, warum wollten die Sie?
Also es ist ja ein Bewerbungsverfahren, ein offenes Bewerbungsverfahren. Natürlich habe ich ein Konzept eingereicht. Ich habe mich den Kolleginnen und Kollegen, den Studierenden vorgestellt. Ich glaube, es war entscheidend, dass ich eben wirklich Hochschulerfahrung mitbringe von einer Kunsthochschule. Ich war ja vorher an der Filmuniversität und auch die Filmuniversität hat eine große Transformation durchgemacht, als ich dort tätig war als Vizepräsidentin, von einer Hochschule zu einer Kunstuniversität, ein neuer Status. Und die ähnliche Herausforderung haben wir an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Von diesen verschiedenen wunderbaren Kunstsatelliten in ein Haus zusammenzukommen, das ist ein wahnsinnig herausfordernder Prozess. Und ich denke, das konnte ich gut mitbringen.
Was ist die Hauptaufgabe? Den Künsten den Rücken frei halten, Geld einwerben?
Alles zusammen.
Wind geben.
Wind geben, über den Spruch können wir vielleicht noch reden, aber es ist alles zusammen. Ich glaube aber ja, wenn man es runterbrechen möchte auf einen Satz, dann ist es allen, die dort an dieser Hochschule sind, die Lehrenden, die Studierenden, den Mitarbeitern, möglichst viel Raum schaffen, damit sie sich entfalten können.
Wind unter die Flügel geben, haben Sie mal gesagt. Wie pusten Sie denn?
Ja, also das ist ein Satz, den habe ich formuliert ganz am Anfang, als ich frisch gewählt war. Und das war eine besondere Situation, noch so im Ausklang der Pandemie. Und das war ein Wunsch von mir, zu pusten insofern, dass die Studierenden sich wirklich wiederfinden können an der Hochschule. Auch die Lehrenden sich wiederfinden können an der Hochschule und wieder starten können, durchstarten können.
Und dass man wieder Ziele sieht, ne? Man weiß ja eh als Schauspieler und Darsteller nicht unbedingt, wo man bleibt. Und dann nach den pandemischen Zeiten, als alles noch ungewisser war als eh schon, das war bestimmt nicht einfach.
Ja, es war eine wahnsinnig herausfordernde Zeit für alle Hochschulmitglieder an allen Hochschulen, sowie für uns alle. Und da sozusagen wieder einen Schwung reinzubringen, und das war gemeint mit diesem Bild.
Schauen wir mal auf die Ernst Busch. Eine 70-jährige Geschichte. Ernst Busch war ein großer, ein auch proletarischer Sänger und Darsteller. Spielt er heute noch eine Rolle?
Oh ja, der spielt durchaus natürlich eine große Rolle. Er ist ja auch ein großer Künstler. Busch ist unser Name, und es ist auch eine Figur, an der man diskutieren kann. Es zeigt, woher wir kommen, und seine Arbeit, gerade auch seine Lieder, spielen in der Ausbildung, in der Schauspielausbildung, auch bei der Puppe, nach wie vor eine große Rolle. Es ist toll, was da entstanden ist.
Die Hochschule ist berühmt eigentlich dafür, dass sie ganz großen Wert auf das Handwerk legt, was erstmal sehr schlicht klingt, letztlich die anspruchsvollste Aufgabe überhaupt ist, die man lernen kann. Also sprechen, sich bewegen, im Ensemble agieren. Wie bist du, wenn ich? Das ganz Praktische in der Kunst ist in so einer Ausbildung besonders wichtig. Also Talente durch Können, durch echtes Können zum Leuchten bringen. Nun haben Sie ja eher einen theoretischen Hintergrund. Was können Sie damit zusätzlich Sinnvolles bewirken?
Na, es ist als Rektorin die Aufgabe, eben das, was ich vorhin meinte, denjenigen, die in der Lehre tätig sind und diejenigen, die dort studieren, den Mitarbeiterinnen, die das unterstützen, möglichst viele Möglichkeitsräume zu eröffnen, damit sie genau das können. Also diese Pflege des Handwerks, die Konzentration, eine wirklich tiefgehende und tiefgründige Ausbildungszeit zu organisieren, einen Praxisbezug zu haben, wirklich tief verwurzelt zu sein in der Theaterpraxis. Also das ist dann Freiräume schaffen, Networking, in der Praxis präsent sein. Also ich glaube, ich kann das flankieren, aber letztendlich die Hauptarbeit in dieser Bewahrung des Handwerks, die liegt schon bei den Lehrenden, bei den ProfessorInnen, den akademischen Mitarbeitern, die da über Jahrzehnte dran arbeiten.
Inklusion ist Ihnen ein wichtiges Thema. Ich habe mich spontan gefragt, wie inklusiv kann eine Hochschule, die sich den darstellenden Künsten widmet, wirklich sein? Also Schauspieler ist ja zum Beispiel ein enorm körperlicher Beruf. Und die Absolventen sollen ja möglichst von ihrer Arbeit auch leben können. Wie inklusiv können sie sein? Und was meinen Sie damit?
Das ist genau die Frage, die wir uns ja auch gerade stellen. Also Inklusion ist ein Thema für uns und eins, das wir mit großem Bedacht angehen. Wir haben jetzt ein erstes Projekt, das nennen wir Inklusion in der Lehre der Theaterkünste, wo wir uns mit einer Gastprofessur mit Behinderung genau diese Fragen stellen. Also wo liegen bei uns die Barrieren? Wo liegen noch im Theaterbetrieb die Barrieren? Wo ist der Arbeitsmarkt für die KollegInnen mit Behinderung, die es aber auch schon gibt? Also wenn wir in die Kammerspiele in München gucken, wenn wir sehen, was für eine Arbeit am Rambazamba-Theater bei TIKVA, bei den Blindgängern ist. Also das ist da ist ein Arbeitsfeld und da ist ein Wunsch der Professionalisierung und des Zugangs, und dem fühlen wir uns verpflichtet. Aber wir wollen eben, weil wir diesen Anspruch haben, das sehr gut machen und gut konzeptionieren, deshalb diese Schritte.
Also Fühler ausstrecken, was ist überhaupt möglich? Ich meine, es ändert ja nichts dran, dass die meisten Theater schlicht über eine Treppe erreicht werden, für die Darsteller wie fürs Publikum. Bei Diversität sind wir, glaube ich, ein Stück weiter als vor 20 Jahren, ne?
Auf jeden Fall, ja. Es ist ein Thema, das uns überall bewegt, in der Lehre. Unsere Studierenden sind viel diverser als noch vor einigen Jahren. Diversität ist für die Hochschulleitung ein großes Thema. Wir versuchen das strukturell sozusagen zu flankieren. Also auf jeden Fall weiter.
Was mich schon gewundert hat, aber was auch sehr schön ist, ist, dass die Chefin sich offensichtlich mit Gartenarbeit beschäftigt. Ein Punkt bei Busch heißt, wir ackern. Meint konkret, auf dem Campus wird geackert. Wollen Sie die Hochschule erden? Buddeln hilft? Oder wie muss ich mir das, also was hat das für einen Gedanken?
Es ist so, dass ein Versuch meiner Arbeit gleich am Anfang war, reinzuhören in die Hochschule. Was braucht ihr, um dort gut anzukommen an diesem neuen Standort? Viele haben sich gewünscht, oh, das ist irgendwie so wahnsinnig viel Beton und versiegelte Fläche und wir trauen uns noch so gar nicht, diesen neuen Standort den unseren zu machen, da Hand anzulegen.
Also erstmal Mohrrüben pflanzen.
Ja, traut euch mal, Erde aufzubuddeln und was damit zu machen. Und nehmt diesen Standort für euch. Und das Buddeln hilft dabei.
Die darstellende Kunst hat unser Gast Anna-Luise Kiss von klein auf hautnah mitbekommen. Beide Eltern Schauspieler. Frau Kiss, sind Sie hinter der Bühne groß geworden?
Ja, in gewisser Weise schon. Also frühe Erinnerungen sind eigentlich mit dem Theater und der Theaterarbeit meiner Eltern auch verbunden.
Und ist das ein guter Spielplatz?
Es ist ein guter Spielplatz, aber es ist auch ein herausfordernder Spielplatz.
Ich habe mich gefragt, wie das ist, wenn man als kleines Kind sieht, dass Papa und Mama plötzlich irgendwie ganz anders sind.
Oh, das ist aber toll. Also ich erinnere mich wirklich daran, mit 3 Jahren so stolz gewesen zu sein, dass ich diesen Zauberkasten durchschaut habe. Das Publikum macht O und A, wenn meine Mutter auf der Bühne erstochen wird und sich das Blutpäckchen so zerdrückt und ich weiß, was dahinter steckt.
Wow, Sie haben sofort gewusst, das ist nicht echt, als kleines Kind schon?
Ich war ja auf den Proben dabei, Mama hat es mir erklärt, damit ich keine Angst habe.
So.
Und dann war ich so stolz, dass ich das alles verstanden
habe. Anna, ich werde gleich erstochen, aber dann stehe ich wieder auf und
genau.
Wir gehen Eis essen.
Es ist alles Magie, mein Kind. Keine Sorge.
Das ist aber toll. Ich hätte gedacht, dass es eventuell auch ein bisschen fremd sein könnte, wenn man die Eltern in einer völlig anderen Rolle sieht. Und sie dürfen dann ja auch nicht unterbrechen. Ja, mal kurz von hinter der Bühne gucken, sagen ich.
Nee, unterbrechen nicht, ja. Aber bei der Premiere schon mal auf die Bühne stürmen und bei Mama auf dem Arm, das ist dann schon okay.
Also das scheint was sehr Natürliches gewesen zu sein. Sie haben auch früh mit Ihren Eltern gearbeitet. Wie war das?
Das war auch so ein Moment, der mich einfach stolz macht. Ich fand das immer ganz toll, von beiden lernen zu dürfen, ob jetzt beim Fernsehdreh oder was das Einsprechen von Hörbüchern angeht, habe ich viel von meiner Mutter gelernt. Ich habe das sehr gemocht, ich mag das immer noch. Das sind für mich zwei Menschen, die mir ganz viel über Kunst beigebracht haben.
Und nach dem Abi waren Sie erstmal Nonne.
Ja.
Um Himmels Willen.
Bin ins Kloster
sag
gegangen.
Ich nicht, so hieß die Serie, in der Sie direkt nach dem Abi gelandet sind. Sie waren die Nonnen-Novizin, zumindest zu Beginn. Eine Serie, Fernsehserie, viele Zuschauer, 6 bis 8 Millionen sollen das gewesen sein. Eine von den Wohlfühlserien mit einem sehr weltzugewandten Kloster. Heute würde man die Geschichte wahrscheinlich so nicht mehr erzählen können. Wie war das für Sie, direkt nach dem Abi dort zu landen?
Oh, total cool. Viel Geld verdient. Damals noch, würde ich heute nicht mehr so machen, hin und her geflogen zwischen Köln und München, dann zwischen Berlin und München, unabhängig zu sein. Und vor allem, das war ganz wichtig, großartige Kolleginnen so früh schon zu haben, also eine Karin Gregorek, eine Rosel Zech, die zu erleben, mit denen arbeiten zu dürfen. Und viele von ihnen sind meine Freundinnen bis heute.
Sie sind da gelandet, nicht? Also in dem Sinne gelernt haben Sie Schauspiel bei Learning by Doing, oder wie?
Learning by Doing, genau. Ja. Also natürlich habe ich immer mal Workshops gemacht und so, aber eben nicht so eine tiefgreifende Ausbildung erlebt wie an der Busch, sondern durch die Eltern rein gleich ins Vergnügen.
Und dann haben Sie gemerkt, bei all dieser begeisterten Schilderung, die Hauptaufgabe einer Schauspielerin heißt warten.
Ja, zumindest beim Fernsehdreh oder Filmdreh, ne? Beim Theater nicht. Da ist man schon, glaube ich, ganz anders gefragt. Beim Fernsehdreh oder beim Seriendreh ist wirklich eine Herausforderung, wie fülle ich die Zeit zwischen den Takes und die kann manchmal wirklich lang sein.
Wie haben Sie die gefüllt?
Ich habe angefangen zu lesen und das fand ich dann immer besser und toller, habe angefangen zu studieren neben dieser Arbeit. Und das hat mich dann auch nochmal wahnsinnig begeistert. Also ich habe mich gebildet.
Sie haben an der Fernuni Hagen studiert, Kulturwissenschaften, Fernuni. Da sage ich immer erstmal Respekt. Dazu gehört eine Menge Disziplin. Keine Uni, wo man hingeht, wo man Freunde trifft. Fernuni. Also das muss schon ein energischer Wille gewesen sein, der dahinter stand.
Ja,
das hat sie so begeistert.
Ja, das ist die Fähigkeit, das, worin ich sozusagen tagtäglich stehe und bin, ein Mediensystem analysieren zu können, mehr und mehr. Also sich qua Lesen und qua Analyse eine Position zu erarbeiten, die mir so eine Draufsicht ermöglicht. Das macht unglaublich, ist kräftigend und das fand ich toll.
Kräftigend ist ein schönes Stichwort, denn eigentlich, Sie sagen Vogelperspektive, ich nehme mal kurz den Frosch ein, Kunst ist doch Machen, kommt von der Sinnlichkeit, kommt vom Tun, kommt von der Praxis. Bei Ihnen ist das immer mehr in den Hintergrund gerückt, Sie haben sich begeistert für das Verstehen, warum, wie, wann. Ja, kann man das in Worte fassen, wie das kam, dass die Schauspielerei selbst immer mehr in den Hintergrund rückte und daraus eine sehr, sehr ernst, wurde ja auch eine wissenschaftliche Karriere daraus. Das war ja sehr, sehr ernsthaft, dieser Durchdringungswunsch.
Ja, also, weil irgendwann nicht mehr beides geht. Ich musste irgendwann mit dieser Begeisterung für den akademischen Bereich und für dieses analytische und Draufsichtmoment und auf der anderen Seite die Schauspielerei doch die Entscheidung fällen, was ist es denn jetzt? Man muss dann manchmal auch einfach aussortieren und konsequent sein. Und ich habe mich dann für den akademischen Weg entschieden und bin in ein Vollzeitstudium der Medienwissenschaft gewechselt.
Und so rein küchenpsychologisch, so wie ich Sie betrachte, wie ich Sie höre, wie ich Ihre Hände deute, Sie sind auch ein sehr analytischer Mensch, oder?
Ja, ich stelle mir zum Beispiel vor, wenn ich jetzt heute Morgen, als ich hierher gefahren bin, stelle ich mir dann zum Beispiel diese Situation vor und was kommen denn vielleicht für Fragen? Und ich antizipiere wahnsinnig gerne, wahrscheinlich aus so einer tiefen Unsicherheit heraus. Das ist natürlich auch so ein Kontrollmoment, dass man dann sich wieder ranholt, wenn man ganz viel analysiert und so vorher sich überlegt. Na,
oder sagen wir es positiv, der Wissensdurst ist einfach bei Ihnen noch größer als die Spiellust, die auch groß gewesen sein muss.
Ja, wobei ich würde fast sagen, heute in dieser Position, schon als Vize und jetzt als Rektorin, ich muss da schon auch viel spielen.
Sie haben ja auch Ihre wissenschaftliche Karriere immer im Dunstkreis der ausübenden Kunst gehalten. Sie waren an der Filmhochschule in Babelsberg, bis zur Vizepräsidentin haben Sie es dort gebracht. Haben Sie das sich bewusst ausgesucht, diese Filmhochschule als Forschungsort? Sie hätten ja auch an der Uni landen können.
Oh, das habe ich mir sehr bewusst ausgesucht, weil ich habe gesagt, ja, aussortieren so ein bisschen und sich konzentrieren und wieder fokussieren. Aber ich wollte dann doch lieber da studieren, wo die Praxis wirklich eine Rolle spielt. Also Medienwissenschaft an der Humboldt-Universität ist was ganz anderes, als neben dem ehemaligen DEFA-Studio in Babelsberg in der Praxis zu studieren.
Von Lebensgefühl bis Themen wahrscheinlich.
Und von wirklich technischem Know-how und Wissen, was wirklich gerade produziert wird und in Zukunft produziert wird, mit SchauspielerInnen mich trotzdem noch eine Begegnung zu haben im Studium.
Kulturwissenschaft, das ist schnell was mit Medien und oft ein bisschen ungreifbar. Unser Gast Anna-Luise Kiss hat sich da in spannende Recherchen vertieft. Ich möchte mal zwei herausgreifen. Zum einen, Frau Kiss, Sie haben sich die letzten Filmaufnahmen, die letzten Wochenschaubilder von Adolf Hitler vorgenommen. Unter welchen Gesichtspunkten?
Na, ich wollte, also mich hat sehr fasziniert damals die Arbeit von Guido Knob. Was ist das eigentlich für eine Form des Geschichtsnarrativs, das dort aus Bildern und Tönen, auch Sprecherstimmen waren mir da wichtig, konstruiert wird. Und insbesondere in Bezug auf die letzten Filmaufnahmen ist mir einfach aufgefallen, dass in vielen Dokumentationen immer behauptet wird, das sei sein Geburtstag gewesen im April. Und ich wusste, dass das nicht stimmt. Ich wusste auch, dass darauf hingewiesen wurde. Und trotzdem wird das immer wieder reproduziert. Und das hat mich interessiert. Wie passiert es, dass Dokumentationen, die eigentlich ja einer Wahrheitsrepräsentation verpflichtet sind, in so einen Fake-Modus auch hineinrutschen können?
Also auch ein bisschen Fake News. News enttarnen.
Ja, und wirklich dann auch mal hinzugehen, das war meine Aufgabe, das miteinander zu vergleichen. Wie machen die Dokumentarfilme das? Warum machen sie das? Was ist da ihre Motivation, um dieses Narrativ herzustellen? Bebildern Dinge, wo sie keine Fantasie haben, was Alternatives zu finden und zu schauen, okay, wo waren denn die Aufnahmen?
Und wie gruselig war das? Das war eine Masterarbeit, damit beschäftigt man sich einige Wochen.
Ja, es war vor allem auch belastend, ne? Das ist schon nicht so, so schön, so viele Dokumentarfilme sich anzugucken über den Nationalsozialismus und den Holocaust. Aber es war auch eine ganz große Motivation dabei, zu helfen, dass vielleicht in Zukunft es anders erzählt wird.
Das versprechen Sie sich davon? Also das wird sozusagen der Nutzwert für den heutigen Tag, dass man auf wissenschaftlicher Grundlage so praktisch sensibel macht und dass sowas nicht wieder passiert?
Ja, das Public History.
Das große Ziel.
Ja, und ich weiß natürlich, so eine Masterarbeit in Medienwissenschaft, mein Gott, wer liest das? Ne? Das ist die Frage. Also insofern, aber trotzdem hat man ja doch die Fantasie, dass das irgendwie einen Beitrag dazu leisten kann, dass das, was wir im Fernsehen insbesondere präsentiert bekommen und eine breite Rezeption bekommt, dass wir da historisch sauber arbeiten.
Mhm. Die, in Anführungszeichen, die schönere Aufgabe war dann wohl doch die Promotion, Frau Kiss. Da ging es um Laiendarsteller. Unter anderem können wir jetzt die Gemeinsamkeit von Tarzan und Goethe klären. Man hört und staunt. Was hat es damit auf sich?
Also in meiner Promotion habe ich mich mit verschiedenen Laiendarstellertypen auseinandergesetzt. Also gibt es sozusagen das Stereotyp des Naturtalents, das Stereotyp des, der spielt nur sich selbst oder sie. Und Tarzan spielt, es sind ganz viele Beispiele in der Promotion, ich meine, es sind irgendwie 500 Seiten.
Aber machen Sie es sinnlich, Goethe hat viele Wörter hinterlassen.
Ja.
Tarzan im Grunde, ich Tarzan, du Jane.
Ja, also Goethe hat halt mit Schiller zusammen darüber philosophiert, was sind die Dilettanten, hatten da nicht nur eine positive Haltung dazu. Es geht einfach um die Aufarbeitung verschiedener Laiendarsteller-Theorien, die es in der Kulturgeschichte gab. Daran arbeite ich. Und Tarzan, Johnny Weissmüller ist halt eines meiner Beispiele, über die ich da referiert habe.
Der war Leistungssportler.
Der war Leistungssportler und es wurde eben sehr reduziert auf, der ist halt quasi wie Tarzan. Also das ist einer dieser Stereotype, der kann ja gar nichts und das ist, der ist genauso blöd, in Anführungszeichen, wie seine Figur, obwohl dahinter natürlich viel mehr steckte.
Laiendarsteller, viel gescholten, heiß geliebt, ist ein schwieriges Feld eigentlich. Wenn man über die Qualitäten von Laien spricht und heute an einer Hochschule arbeitet, die für ihr Profitum und eben auch noch vor allem für ihr Handwerk berühmt ist. Also so richtig zielgerichtet für den Job war das nicht.
Das stimmt. Also man könnte sich fragen, mein Gott, ist die Frau da nicht völlig falsch?
Ja, ich frage mich, hat das nicht auch für Skepsis gesorgt? Die Frau kommt als Schauspielerin vom Fernsehen, forscht als Wissenschaftlerin über Tarzan und Goethe als Laiendarsteller. Also so ganz, sie haben sie gewählt, sie müssen sie gewollt haben, aber so ganz stringent ist es nicht. Es ist der Widerspruch, der Spaß macht.
Naja, sich mit LaiendarstellerInnen in einer Promotion zu befassen, heißt ja nicht, dass man dann darunter das Fazit zieht, wunderbar, wir wollen nur noch die LaiInnen haben, sondern es ist eine Analyse, eine Kulturanalyse gewesen und die funktioniert natürlich immer nur mit dem professionellen Pendant. Die Konstruktion von Laien gibt es nur in dem Moment, in dem man sagt, es ist ein Beruf, die Schauspielerei, dass man erlernen muss. Ein Beruf, der ein Handwerk hat. Also es gehört ja zusammen. Deswegen ist das ja nicht nur die LaiendarstellerInnen, sondern es ist eben auch die Profession. Wie hat sich Schauspiel als Beruf wirklich herausgebildet?
Und es gibt ja auch Erfolg, es gibt auch daneben gegangene Beispiele, aber es gibt auch erfolgreiche Beispiele dafür, dass es sinnvoll war, in Kinofilmen oder auch auf der Bühne Laien und Profis mal zu koppeln, dass die eben doch voneinander profitieren können.
Ja,
also nicht
unbedingt.
Immer, aber es kommt vor.
Rimini-Protokoll im Theater, das ExpertInnen-Theater, damit wird natürlich experimentiert. Im Film gibt es wunderbare Beispiele dafür. Also das hat auch alles seinen Platz. Ich finde, das ist keine Konkurrenz, sondern das sind eben verschiedene Formen, sich mit Welt auseinanderzusetzen, den Finger in die Wunde zu legen, wie es gestern eine Kollegin von mir sagte. Also überhaupt nicht so dieses Pro-Kontra-Ding.
Sie haben geforscht und auch interagiert mit den Künsten an der Filmhochschule Babelsberg. Das ist ein großes Erbe, was dort vorliegt, die DEFA, das Filmterrain der DDR. In den ersten Nachwendejahren hat man das gedanklich immer so ein bisschen eingestampft, platt gemacht, dieses Erbe. Heute sieht man, wie viel Cineastisches dort auch möglich war und vor allen Dingen, wie viel Sorgfalt beim Dreh viele Arbeiten auszeichnet, die hier entstanden. Wie sehen Sie diese Tradition, dieses DEFA-Erbe, mit dem Sie dann ja irgendwie auch täglich zu tun hatten?
Oh ja, also ich bin sehr fasziniert vom DEFA-Filmkulturerbe. Das ist auch ein Teil meiner Forschungstätigkeit gewesen, da ein Licht auch nochmal drauf zu werfen oder das zu aus anderen Perspektiven nochmal zu beleuchten. Ich finde toll, Hermann Tschoche zum Beispiel als Regisseur, dazu habe ich veröffentlicht.
Der hat diese großartigen Kinderfilme
ja,
gemacht.
Ja, zum Beispiel
ne?
großartige Kinderfilme, tolle Jugendfilme. Sieben Sommersprossen war einer der Hits in der DDR. Ein wunderbarer Film über die erste Liebe und den ersten Sex. Und das sind Filme, die interessanterweise, ich bin ja mit denen trotzdem auch groß geworden. Auch wenn ich ein Westkind bin, gab es im westdeutschen Fernsehen immer auch DEFA-Filme. Greta von Ratten zu Hause bei uns habe ich gesehen im Westfernsehen, aber ohne DEFA-Abspann. Und das sind zum Beispiel auch Sachen, im Herbst wird ein Artikel von mir erscheinen, wo es genau um diese Frage geht, wo sind eigentlich auch DDR-Filmkultur in westdeutschen Biografien präsent? Und ich meine, in den ostdeutschen Biografien sind auch ganz viele Westfilme präsent. Also diese Grauzonen zu erforschen, das finde ich total interessant.
Das Leben ist eine Melange. Anna-Luise Kiss leitet die Ernst-Busch-Hochschule in Berlin, hochrenommiert. Ich glaube, es sind so Hunderte, Tausende, die sich um einen Studienplatz zum Schauspiel bewerben. Muss man da, wie Sie das möchten, die Hochschule öffnen oder muss man sich eher ein bisschen verschließen?
Nee, öffnen unbedingt. Also zum Beispiel das Schauspiel breitet gerade und hat jetzt so die ersten Vorstellungen gehabt mit Klassenzimmerstücken. Also in Schulen reingehen und dort Theater spielen. Oder wir haben eine Kooperation mit der Ernst-Reuter-Schule aus dem Wedding. Jetzt haben wir Premierenklassen, die zu uns kommen.
Also öffnen im Sinne von rausgehen, öffnen, Orte wechseln.
Rausgehen, präsent sein, Lust machen auf Theater, auf diese Ausbildung, Lust machen, Texte lebendig werden lassen, öffnen, unbedingt.
Der Gründer der Schule, Max Reinhardt, der wäre sicher stolz gewesen auf den legendären Jahrgang 1995. Nina Hoss, Lars Eidinger, Fritz Jaberland und David Striso, alle in einer Klasse. Marc Waschke habe ich noch vergessen, die haben da zusammen gelernt, allesamt heute Größe und was ich am meisten bewundere, sehr, sehr verschieden geworden. Also man kann nicht sagen, die sind von der Busch, sie sind alle sehr, sehr verschieden. Hat das die Schule eigentlich nochmal zusätzlich gepusht, dieser legendäre Jahrgang, oder ist das einfach schön, dass es so eine Konstellation mal gab und fertig?
Ah, die sind übrigens sehr verschieden, aber sie sind trotzdem Buschis und wenn sich Buschis treffen, merken die, dass sie Buschis sind. Also das ist schon eine Ausbildung, die fühlbar ist für diejenigen, die da waren. Und die erkennen sich auch. Das ist irgendwie eine Magie, die
kommen
da auch
kommen die Buschis regelmäßig zum Klassentreffen?
Wir arbeiten dran, besser in unserer Alumni-Arbeit zu sein. Ich glaube, die würden sich sogar wünschen, mehr Angebote zu haben und öfter kommen zu können. Aber wir versuchen es. Jetzt mit unser Yellow Brick Road, das ist so ein Angebot für Alumni, Tag der offenen Ernst Busch und anderen Formaten versuchen wir, sie öfter auch einzuladen.
Ihre wissenschaftliche Arbeit hat aber auch Spuren hinterlassen. Sie sind tief ins Archiv gekrochen oder haben da graben lassen für eine Ausstellung mit tollem Titel. Frauen mit Namen, aber unbekannt. Was hat es damit auf sich?
Wir haben jetzt in der Hochschule ein ganz wunderbares Archiv, ein Inszenierungsarchiv, wo Theatergeschichte an dieser Hochschule dokumentiert ist. Also auch Geschichte zu diesen wunderbaren, großartigen SchauspielerInnen, die Sie erwähnt haben, zu den PuppenspielerInnen, ChoreografInnen, die wir bei uns hatten. Und die Frage ist, wie macht man das öffentlich? Wie kommen wir da ran? Man darf ja aus Datenschutzgründen nicht einfach sagen, so Türen auf, gucken wir mal, was drin ist und erzählen mal schöne Geschichten. Sondern Schritt für Schritt und mit einer großen Sensibilität.
Aber Frauen mit Namen,
ja,
unbekannt.
Papiert erstmal. Im Archiv ist ein Umschlag gefunden worden mit genau diesem Titel drauf. Das war handschriftlich draufgeschrieben da drin. Wunderbare Fotos von vielen wunderbaren SchauspielerInnen. Und wir haben uns auf die Recherche begeben und geguckt, wer steckt da eigentlich dahinter, was für Frauen sind das. Die Frauen der Hochschule haben das gemacht. Und diese Frauen wieder gewürdigt und sichtbar gemacht bei uns.
Sie mit sind Namen. Als Direktorin selber auch, Sie sind die Erste, Sie sind auch die Jüngste, aber Sie sind nicht die erste einflussreiche Frau bei Buschis. Ne? Das nee. Wäre, glaube ich, würde die anderen unterblenden.
Ja, das ist mir auch immer ganz wichtig. Also ich, natürlich ist das toll, die Erste zu sein, aber das ist natürlich eben historisch auch nicht genau, weil diese Hochschule ist, insbesondere was auch das gestische Prinzip angeht, was die Methodik an der Hochschule angeht, immer geprägt gewesen von starken Frauen.
Das gestische Prinzip? Mhm. Was heißt das auf Deutsch?
Naja, man kann natürlich sich der Schauspielerei auf sehr unterschiedlichen Wegen nähern und das ist völlig gleichwertig. Also Method Acting oder Chabak gibt es jetzt. Und bei uns ist es aber das gestische Prinzip. Ich kann es nur hier in wenigen Worten zusammenfassen. Mhm. Andere schreiben ganze Bücher drüber, Professorinnen von uns. Wir reden in der dritten Person von Figuren. Ich bin nicht die Figur, sondern es ist eine Fremdfigur, mit der ich arbeite. Und nicht ich ziehe die Figur an mich heran und mache sie, fühle mich ein, mache meine Emotionen zur Grundlage, sondern ich arbeite mich der Figur entgegen. Ich muss sie erreichen, diese Figur.
Interessant, man kann auf ganz verschiedene Weise glaubhaft spielen.
Unbedingt.
Dann, ja. Ernst Busch Hochschule, eben 7 darstellende Studiengänge unter einem Dach, darunter auch der sehr berühmte, den greife ich mal auf, für Puppenspiel. Faszinierende Kunst für ein großes Kind wie mich. Trotzdem frage ich mich, Puppenspiel im digitalen Zeitalter, hat das noch Zukunft, da mit dem Kasper aus der Kiste zu kommen, jenseits von 4-Jährigen?
Unbedingt. Also die zeitgenössische Puppenspielkunst ist bei uns ein Theater, ja, das sich auch an Kinder und Jugendliche richtet, aber es ist eben auch Erwachsenentheater. Und so wie Erwachsene im Digitalen unterwegs sind, so ist die Frage auch, was passiert mit dem Objekttheater im Digitalen? Deshalb hat sich bei uns ein neuer Studiengang herausgebildet. Spiel und Objekt. Was ist Objekttheater, Puppentheater im digitalen Kontext?
Mache ich es mal konkret. Also wenn ich da bei Ihnen auftauchte als Puppenspielbegeisterte, kriege ich da ein Krokodil in die Hand oder muss ich die Figuren alles selber machen oder wie läuft das heute so?
Also Sie würden in verschiedenen Rhythmen die sehr unterschiedlichen Puppenführungstechniken und Puppenarten kennenlernen.
Also von der
Maske über die Handpuppe bis dann irgendwann zur Großpuppe, wo Sie gar nicht mehr alleine spielen, sondern manchmal zu zweit, zu dritt, zu viert oder wie jetzt gerade zu sechst, eine Puppe.
Da braucht man dann auch wieder alles von Akrobatik über Zusammenarbeit bis
Stimme, Schauspiel, Ensemblefähigkeit und eine riesige Ladung Fantasie.
Mhm. Ist das eigentlich häufig so, dass Leute bei Ihnen an der Hochschule das auch kombinieren, dass sie als Puppenspieler anfangen, als Regisseurin enden oder umgekehrt? Oder ist das eher so, dass sich jeder sein Fach sucht und die zwar mal zusammenarbeiten, aber das Fluidum dann doch so in einem Strom ist?
Also mal sehen, wie sich dieser Standort jetzt neu entwickelt. Aber nach meiner Beobachtung ist es schon so, dass in der Aufnahmeprozedere schon sehr darauf geachtet wird, meinen die Studierenden wirklich diesen Studiengang? Verstehen die, was dahinter steht? Deckt, damit sie dann auch wirklich mit Freude Lust haben, das zu lernen und dieses Handwerk zu lernen. Und dann ist so ein Prinzip zu gucken, dass alle erstmal wirklich auf guten Beinen stehen, methodisch mit ihrem Handwerk, damit sie dann in eine Zusammenarbeit kommen können.
Wieder das Stichwort Handwerk. Mhm. Nicht sich einfach hinstellen und losquackeln und reden und überhaupt vernünftig sprechen lernen. Das ist ja auch bei vielen im Schauspiel gar nicht mehr so gewährleistet.
Ja, Sprecherziehung ist bei uns sehr wichtig und ein tolles Fach.
Vieles, wovon uns unser Gast Anna-Luise Kiss erzählt hat, kann, wer möchte, nämlich die Arbeit an der Busch Hochschule selbst miterleben am 3. Juni. Frau Kiss ist Tag der offenen Tür, das ist nichts Profitorientiertes, nichts Gewerbliches und deswegen dürfen Sie jetzt kurz mal ausdrücklich Werbung machen.
Also am 3. Juni, Samstag, öffnen bei uns um 11.30 Uhr die Türen bei unserem Zentralstandort in Berlin-Mitte, Zinnowitzer Straße 11. Alle sind herzlich eingeladen zu kommen.
Was kann man sehen, was kann man machen?
Mit Kind und Kegel kommen, weil es gibt ein Kinderprogramm, Schauspiel oben auf der Bühne, in den Probebühnen, Puppe wird gesehen, es gibt Krawattenbindekurs, man kann Yoga machen, man kann Charleston üben, man kann unglaublich tolle Inszenierungen sehen, mitmachen, in den Fundus gucken.
Kriege ich das Krokodil in die Hand, wenn ich möchte?
Frau Tim, wenn Sie kommen, wir besorgen Ihnen das Krokodil, versprochen.
Und auch abends eine Aufführung, Sie haben ja allein 3 Studiobühnen, die wirklich im Berliner Leben integriert sind, besonders das BAT? Passiert da auch was?
Im BAT, beim Tag der offenen Ernst Busch nicht, aber ich empfehle sehr, sich unseren Spielplan anzugucken. Jetzt auch gerade diesen Monat ist der wahnsinnig voll und nächsten Monat. Und da sind dann auch Inszenierungen im BAT-Studio-Theater zu erleben. Das ist im Prenzlauer Berg. Beim Tag der offenen Ernst Busch bespielen wir unseren Zentralcampus.
Ich wünsche Ihnen dafür alles Gute. Ich bedanke mich auch für Ihren Enthusiasmus und wünsche Ihnen alles Gute für Ihre vielen Studierenden und für Ihren eigenen Lebensweg als Direktorin der Ernst-Busch-Hochschule. Danke, dass Sie hier waren, Anna-Luise Kiss.
Vielen für die Einladung.